Naja, ein Umweltverbrechen ist natürlich immer steht in Verbindung mit einer Zerstörung von irgendwie der Natur und der Biodiversität. Aber letztendlich muss man das natürlich im Kontext vom Amazonas zum Beispiel auch sehr stark den Menschen in Verbindung sehen. So, ne? Da im brasilianischen Amazonas zum Beispiel leben noch einfach sehr viele, auch teilweise noch unkontaktierbare oder unkontaktierte indigene Stämme. Und wenn da natürlich irgendwie illegaler Holzeinschlag betrieben wird oder illegale Goldminen irgendwie sich ausweiten, dann bedrohen die natürlich nicht nur die Natur und die Biodiversität, die dort lebt, also die Artenvielfalt, die Jaguare und sonst was, sondern natürlich auch die Menschen, die dort in den Wäldern und mit den Wäldern leben. Ne?
Und wird dann ein Umweltverbrechen, wird das dann im Amazonas nach brasilianischem Recht im Grunde genommen? Gibt es da irgendwelche Paragraphen im brasilianischen Recht, die festlegen, okay, wenn du das und das machst, wenn du indigene Stämme störst oder irgendwie gefährdest durch diese und jene Handlungen, dann begehst du ganz konkreten Umweltverbrechen? Oder ist das mehr so eine internationale Richtlinie mehr dafür?
Nee, das ist natürlich in gewisser Weise Definitionssache und es hängt natürlich auch sehr damit zusammen, von welcher Ebene man spricht. Ne? Irgendwie, man hat natürlich Gesetze auch in Brasilien, die bestimmte Sachen verbieten. Aber wer schon mal irgendwie zum Beispiel im Amazonas im Outback unterwegs war, das ist Wilder Westen. Da zählt in gewisser Weise auch immer noch irgendwie das Recht des Stärkeren. Wenn man sich da die mafiösen Strukturen anguckt, was zum Beispiel den Goldminenmanagement angeht oder auch die illegale Holzmafia, das ist teilweise gesetzloser Raum. Natürlich gibt es Bemühungen von der Regierung, dort natürlich auch stark einzugreifen und auch mittlerweile irgendwie teilweise wirklich so mit militärischen oder gut, sehr gut ausgestatteten Polizeieinheiten dann mit Helikopter auch reinzufliegen und Umweltverbrechen zu stoppen, illegalen Holzeinschlag zu stoppen. Die zerstören dann teilweise auch die Maschinen, die dafür nötig sind, um Goldminen zum Beispiel aufzumachen oder illegalen Holzeinschlag zu betreiben. Aber das ist halt eine große Diskrepanz zwischen dem, was eigentlich nötig wäre und dem, was aktiv auch vor Ort verhindert werden kann, weil die wirtschaftlichen Interessen natürlich auch sehr groß sind und der Profit teilweise sehr groß ist. Die Ausbeutung von Mensch und Natur vor Ort sehr groß ist. Und man muss auch sagen, und das bereitet uns gerade einfach Sorgen, die brasilianische Regierung in den letzten anderthalb Jahren hat sich da leider eher nicht so mit Ruhm bekleckert, das weiter aktiv anzugehen und sich verstärkt irgendwie für die Umsetzung ihrer Gesetze zu kümmern. Diese Gesetze vielleicht sogar zu verschärfen, sondern eher das Gegenteil. Die versuchen gerade irgendwie alles, was so an Umweltgesetzen besteht, aber auch in sozialen Zusammenhängen eher aufzuweichen oder zu verwässern, im Sinne der großen Agrobusiness-Unternehmen und natürlich auch den Unternehmen, die andere Ressourcen im ländlichen Raum abbauen wollen. Und das sehen wir im Moment mit großer Sorge.
Sie haben jetzt schon bei den Arten von Umweltverbrechen im Amazonas, haben Sie jetzt schon illegalen Holzschlag und sowas angesprochen und das Betreiben von illegalen Goldminen. Können wir da vielleicht noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Was gibt's denn, also was ist denn so das in Anführungsstrichen denn das beliebteste Umweltverbrechen, was da begangen wird und wie kann man sich denn überhaupt die Akteure da irgendwie vorstellen? Weil ich, also auch in der Recherche fiel es mir total schwer, irgendwie jetzt auseinanderzuhalten, wer da jetzt genau für verantwortlich ist. Also sind dann irgendwelche organisierten kriminellen Strukturen, kann ich mir vorstellen, aber da haben ja bestimmt auch irgendwie, ich sage jetzt mal, legitime Unternehmen haben da ja höchstwahrscheinlich auch ein Interesse daran oder machen damit vielleicht auch Profit.
Ja klar, das ist super schwer auseinanderzuhalten, ne? Und nur durch eine, sag ich mal, Gesetzesumsetzung vor Ort, durch kontrollierende Behörden, durch auch eine Bekämpfung der Korruption und eine Förderung der Transparenz in den Managementsystemen von zum Beispiel Waldkonzessionen, wo es darum geht, irgendwie wie viel Bäume man von einer bestimmten Baumart zum Beispiel entnehmen darf. Da muss einfach eine gewisse Kontrolle und eine gewisse Durchsetzungskraft des Staates auch gegeben sein, damit Gesetze auch gewahrt werden. Und das ist halt, das beobachten wir einfach durch unsere Analysen, durch unsere Recherchen oftmals, dass das nicht der Fall ist oder nicht genügend der Fall ist. Und das nutzen natürlich dann wirtschaftliche oder Händler, aber auch wirklich so, ja, ist schon fast eine grenzt schon an Mafia-Strukturen, die wir teilweise beobachten vor Ort. Das nutzen die aus und dementsprechend hat man dann halt auch nicht nur die Ausbeutung von vielleicht der Natur, indem man irgendwie weitaus mehr Holz von einer Art einschlägt und dem Wald entnimmt als eigentlich erlaubt, sondern natürlich auch durch diese ja auch gewaltsam vorgehenden Holzfäller Banden teilweise schon, muss man die nennen, hat man natürlich dann auch mit Repressionen gegenüber der lokalen, dort lebenden Bevölkerung zu tun oder auch den indigenen Völkern, in deren Gebiete ja teilweise auch schon irgendwie vorgegangen wird in Bezug auf illegalen Holzeinschlag. Also das ist klar, gibt es natürlich auch Akteure, die versuchen, sich an die Gesetze zu halten, aber solange der Staat natürlich auch nicht in gewisser Weise irgendwie dafür sorgt, dass die Papiere, sag ich mal, auch die wirtschaftliche Holzhandelsunternehmen vielleicht ja auch aus Europa braucht, um die Legitimation oder die Legalität seiner Holzwaren zu beweisen, dass wenn der Staat nicht darauf achtet, dass die auch wirklich korrekt hergestellt werden von den Behörden, dann wird das natürlich alles schwierig. Und insofern sehen wir da wirklich Handlungsdruck von der brasilianischen Regierung nachzulegen und das Management im Wald und die Kontrolle im Wald von den natürlichen Ressourcen zu verstärken und zu verbessern.
Wehren sich da eigentlich, also Sie haben jetzt auf das Engagement des Staates angesprochen, gibt es denn da eigentlich auch Bemühungen der indigenen Bevölkerung, die da sagen, wenn die das mitkriegen, dass irgendwelche illegalen Abholzungen in ihren Gebieten vorgenommen werden, dass sie dann einfach sagen, so, wir nehmen jetzt das Recht einfach mal in die eigene Hand und vertreiben die?
Klar, das gibt's auch. Und das ist natürlich, also das sehen wir halt mit Sorge, dass da einfach die Gewalt in diesen Randgebieten vom Amazonas stark zugenommen hat. Nicht nur gegenüber Umweltaktivisten, die sich, sagen wir mal, für den Schutz irgendwie von indigenen Gebieten oder von Urwäldern irgendwie einsetzen, sondern halt auch von Indigenen selbst, die versuchen, ihre eigenen Gebiete zu schützen. In gewisser Weise ist es dann vielleicht auch verständlich, irgendwie, wenn indigene Völker auch versuchen, wirklich ihre Gebiete zu schützen. Wir als Greenpeace haben da natürlich nicht irgendwie mit einem gewaltsamen Vorgehen, aber eher mit Technik irgendwie versucht, auch Hilfe zu leisten mit bestimmten indigenen Völkern, dass man eher über Drohnentechnik, über Kamerafallen, über GPS, über Training von lokalen Bevölkerungen oder von indigenen Völkern die Recherchefähigkeit verbessert, so dass man überhaupt halt auch Beweise sammeln kann, irgendwie das über illegalen Holzeinschlag, dass man das dokumentieren kann, dass man da hinterher dann irgendwie einen Fall draus strecken kann und den irgendwie an die Behörden geben kann, sodass dann halt auch mehr Druck entsteht, bei den Behörden auch wirklich aktiv zu werden. Aber die Gewalt, die wir bemerken vor Ort, das ist schon etwas, was man einfach mit größter Sorge betrachten muss. Ist jetzt kein Krieg, aber es ist halt schon, man merkt schon irgendwie einfach diesen Druck zwischen den Akteuren und natürlich auch, da geht es halt teilweise oder größtenteils für die Leute auch um Lebensgrundlagen und da fehlt ein regelndes Organ und da fehlt irgendwie gerade für die indigenen Völker, die halt natürlich auch wesentliche weniger Kapazitäten haben und ja, sehr viel schneller auch vor Repressionen einfach nicht geschützt sind. Da muss der Staat einfach auch eingreifen und den Schergen teilweise der Industrie dort Einhalt gebieten. Ich sage einfach mal ein Beispiel, so die FUNAI, das ist eigentlich die indigenen Behörde, die sollte eigentlich irgendwie auch verstärkt für den Schutz der indigenen Völker verantwortlich sein. Wenn man denen natürlich irgendwie die Ressourcen entzieht und die Gelder entzieht, so dass sie zum Beispiel vor Ort keine Schutzstationen mehr aufrechterhalten können, die dann teilweise einfach auch von Schergen der Industrie, von der Agro-Business-Industrie oder von den illegalen Holzfällen teilweise niedergebrannt werden, so dass die Angestellten da von den indigenen Behörden wirklich fliehen müssen. Dann, das muss halt gefördert werden, sonst besteht da halt auch kein Schutz. Insofern, das ist etwas, wo die brasilianische Regierung wirklich nachlegen muss und sich weitaus stärker engagieren muss als bisher.
Mhm. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie jetzt einen Vortrag irgendwo halten und dann kommt die Frage, ja, das klingt zwar alles sehr, sehr schlimm, was da passiert im Amazonas, aber was interessiert's denn mich? So, das ist tausende Kilometer weit weg. Was interessiert's mich, wenn da illegal abgeholzt wird oder illegal Goldminen betrieben werden? Was würden Sie denn solchen Leuten antworten?
Ganz klar, also die Rolle des Amazonas ist für jeden von uns ja, von fundamentaler Wichtigkeit, weil das Klima ist halt nicht etwas, was man sich hier in Deutschland aussuchen kann, sondern das, was der Amazonas für das globale Klima leistet und auch in Zukunft leisten muss, gerade unter dem Klimawandel, ist immens. Und wenn der weiter zerstört wird, dann kommt er wahrscheinlich irgendwann an einen Tipping Point, wo der Bestand dieser riesen Kohlenstoffspeicher, die dort in den Bäumen, in den Böden lagern, auch noch in die Atmosphäre gelangt, oder zumindest teilweise. Und das können wir uns einfach schlichtweg nicht mehr leisten. Das, was wir brauchen, ist eine massive Reduktion von den Emissionen hier bei uns, aber eben höchstwahrscheinlich doch auch ein Riesenaufbau von natürlicher Biomasse, also Bäumen und Wäldern, vor allem natürlichen Wäldern, die auch resistent sind gegenüber Klimawandel, in vielen Regionen der Welt, auch im Amazonas. Das heißt, eigentlich müssen wir diesen Trend von Zerstörung eher umdrehen in Richtung Wiederaufbau der natürlichen Ökosysteme, weil wir sonst einfach zukünftig mit noch viel stärkerem Klimawandel zu tun haben, als wir es bisher zu tun haben. Und das, zumindest jeder, der Kinder hat, sollte da irgendwie sich darüber bewusst werden, dass eine Zerstörung von weiteren natürlichen Ökosystemen einfach ein Schuss ins eigene Bein ist. Und ich hau mir ja keine Axt ins Bein.
sollte man vielleicht nicht tun, unbedingt.
Insofern ist das, also ne, versuche ich den Leuten da auf diese Frage immer wieder zu entgegnen, so wir leben halt in einem Boot. Ne? Die Welt ist, wir leben auf einer großen blauen, grünen Murmel und das Grün von der grünen Murmel oder von der blauen Murmel haben wir halt massiv degradiert und zerstört, sind immer noch dabei. Und das ist letztendlich die Photosynthese, ist die einzigste wirklich gestützte Technik, um CO2 wieder aus der Atmosphäre zu binden. Das heißt, nur so kriegen wir den ganzen Überschuss vom CO2, der jetzt in der Atmosphäre ist, auch wieder raus. Das heißt, Wälder sind einfach Gold wert für unsere Zukunft und das müssen die Leute verstehen. Und dann muss man sich vielleicht auch dreimal Gedanken machen, ob die Terrassendielen irgendwie aus Ipe, irgendwie aus dem Amazonas sind, wo ich einfach nicht 100% sagen kann, irgendwie, ob das illegal ist, ob da Blut dran klebt.